Hallo an alle da draußen, das ist die Wahrheit irgendwo hier drin, der integrative Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden. Und ich freue mich heute besonders, weil wir über forensische Psychiatrie sprechen und ich gleich zwei Gäste hier habe. Das ist einmal Frau Hackenbroch-Hicke, Klinikdirektorin der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie, und Herrn Wild. Er ist die therapeutische Leitung der Jugendforensik. Schön, dass Sie da sind.
Ja, wir sind gespannt.
Zum Einstieg, das machen wir mit allen unseren Gästen, spielen wir ein kleines Spiel. Sie erzählen drei Geschichten, zwei davon sind wahr und eine ist erfunden, und ich muss wie immer erraten, welche was ist.
Ja, also ich arbeite jetzt seit 20 Jahren hier in der Karl-Jaspers-Klinik, auch in der Forensik schon seit dieser Zeit. Und es ist so, dass ich eigentlich nach dem Studium und sogar in den ersten Jahren, als ich gearbeitet habe als Psychologe, eigentlich gar nicht wusste, dass es überhaupt eine Forensik gibt.
Nummer eins.
Wir machen in der Jugendforensik sehr viele Dinge mit den Patienten. Das ist so ein multimodales Behandlungskonzept. Und unter anderem feiern wir auch sehr viel. Und das ist ganz schön, weil es natürlich auch Erfahrungen bringt, die die Jugendlichen oft nicht hatten draußen, nicht in dieser Form. Und manchmal ist es auch so, dass man selber davon profitiert. Das war jetzt in meinem Fall so, weil ich vor kurzem 60 geworden bin und dann gab es eine große Überraschungsfeier in der Jugendforensik, was mich sehr gefreut hat.
Also eine Überraschungsfeier zu Ihrem 60. Geburtstag?
Zu meinem Geburtstag, ja.
Okay, ja, da werde ich jetzt, okay, mal, schauen wir mal weiter, die Nummer drei.
Ich habe früher sehr gerne Leichtathletik gemacht und auch sehr intensiv, als ich jung war. Jetzt, ne, und habe ganz viele Disziplinen da gemacht und war mal Westfalenmeister im Kugelstoßen. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich immer auf das jährliche Sommerfest und Lauffest, also den Karl-Jaspers-Lauf, und trainiere da immer mit Patienten die Läufe und habe dann dieses Mal auch diese 10-Kilometer-Strecke mit Patienten gelaufen.
Mhm. Gar nicht so einfach. Haben Sie eine Ahnung?
Ja.
Ja?
Ah, Sie kann das beantworten.
Ja, sie kann das beantworten.
Aha. Ja. Meister im Kugelstoßen. Westfalenmeister im Kugelstoßen. Ja, ich
in der B-Jugend. Ist natürlich schon eine Weile her, ja.
Okay, das ist jetzt so spezifisch, das glaube ich auf jeden Fall. Und auch den 10-Kilometer-Lauf, den nehme ich Ihnen locker ab. Das mit der Feier. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da feiern. Ich weiß nicht, ob Sie Ihren eigenen Geburtstag da auch feiern. Ich glaube, da würde ich mal auf Nummer zwei tippen.
Mhm. Ja, ist aber richtig. Also Aha. Es war richtig, die Feier gab es.
Mhm.
Und
die war schön.
War schön, sehr schön. Wir machen das tatsächlich viel und ab und zu ist dann auch sowas, dass man selber in diesen Genuss kommt. Ich fand das wirklich wunderbar. Und das mit den Kugelstoßen stimmt schon, aber mit den 10 Kilometern, das stimmt nicht mehr.
Ah, okay, gut. Frau Hackenbroch-Hicke, was sind denn Ihre drei Geschichten?
Ja, also meine drei Geschichten sind zum Ersten, dass ich ein sehr großer Fußballfan bin und schon wirklich so, dass ich viel Zeit damit verbringe, diesem Hobby zu frönen. Ich hatte auch mal eine Dauerkarte und bin wirklich samstags auch in Fußballspiele gegangen. Und mein Herzensverein ist der FC Bayern München. Also das kann man ja schnell sagen. Bayern München ist ja einfach, Fan von Bayern München zu sein.
Damit macht man sich aber auch ein bisschen unbeliebt hier in der Region, oder?
Ja, das stimmt. Hier müsste man ja eigentlich Werder Bremen, genau. Aber Bayern München ist man natürlich immer auf der sicheren Seite, ne? Und das gefällt
mir ganz
gut daran.
Wenn man gewinnen mag.
Wenn man gewinnen mag, genau. Mhm. Und das Ganze kommt daher, dass ich aus Bayern eigentlich stamme und das eben mitgenommen habe in meinem weiteren Leben, meine Begeisterung für Bayern München.
Okay, das ist dann natürlich doch plausibel. Also das verbindet Sie noch an die Heimat.
Mhm.
Okay.
Erste Geschichte.
Erste Geschichte.
Zweite Geschichte hat mit meinem Geburtstag zu tun. Und zwar habe ich mal in einer größeren Wohngemeinschaft gelebt mit 7 Erwachsenen, die alle in einem Monat Geburtstag hatten. Und da haben wir beschlossen, dass das zu viel ist, 7-mal Geburtstag zu feiern. Und ich wurde auserwählt, dass mein Geburtstag in einen anderen Monat verlegt werden sollte. Und als dann dieser andere Monat war, war es leider so, dass nur noch ich wusste, dass mein Geburtstag auf diesen Tag verlegt worden war. Und der dann gar nicht so richtig begangen wurde, was ich nicht schön fand.
Und ist das jedes Jahr passiert oder?
Es ist einmal passiert. Danach habe ich meine Bereitschaft zu dieser Veränderung zurückgenommen. Aber diese Geschichte wird gerne zwischen uns allen immer wieder aufgewärmt und erzählt.
Okay, das klingt entweder wie eine sehr gute Geschichte oder, okay, muss ich nochmal drüber nachdenken. Was ist denn die dritte Geschichte?
Die dritte Geschichte ist, dass ich im Jahr 2002 hier in der Karl-Jaspers-Klinik angefangen habe, auf dem Weg zur Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ich bin. Und da muss man ein Jahr Erwachsenenpsychiatrie machen oder kann ein Jahr Erwachsenenpsychiatrie machen. Und als ich hier angefangen habe im Jahr 2002, wollte ich genau dieses eine Jahr hier machen. Und aus diesem einen Jahr sind jetzt schon 22 Jahre geworden.
Gut, da muss ich nochmal nachdenken. Nummer eins, Sie sind mit dem FC Bayern noch verbunden, obwohl Sie eigentlich hier im Werder Bremen-Gebiet leben. Nummer zwei, Sie verlegen Ihren Geburtstag, Ihren Freunden zuliebe. Oder Nummer drei, Sie sind hier, ja, haben sich hier festgesetzt. Aus einem Jahr sind 22 Jahre geworden. Das Nummer drei, glaube ich, auf jeden Fall, hier kann man sehr gut bleiben, glaube ich. Ich glaube, den Geburtstag zu verlegen, das ist eigentlich ungewöhnlich. Nehme ich Ihnen nicht ab.
War aber so. Ich habe es auch bereut, aber ich habe mich darauf eingelassen. Einmal.
Okay, das heißt Nummer drei stimmt nicht. Sie arbeiten eigentlich gar nicht hier.
Nummer drei stimmt. Nummer zwei, also die Geschichte mit, dass ich hier arbeite, stimmt natürlich. Die Geschichte mit dem Geburtstag stimmt auch. Aber mein Herz schlägt für Borussia Dortmund. Und nicht, ganz ausdrücklich nicht für den FC Bayern München.
Ich glaube, da haben Sie jetzt sehr viele Sympathiepunkte gewonnen bei unseren Hörerinnen und Hörern.
Das gut. Hoffe ich.
Wenn die jetzt überhaupt noch dran sind.
Gut. Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Dann machen wir gleich weiter. Direkt ins Thema, würde ich sagen. Und ich starte mit einer ganz, ganz naiven Frage. Warum gibt es eigentlich sowas wie eine forensische Jugendpsychiatrie?
Ja, die gibt es deshalb, weil Jugendliche, die zwischen 14 und 21 Jahre alt sind, wenn sie Straftaten begangen haben, nach dem Jugendgerichtsgesetz verurteilt werden. Und das ist juristisch etwas anderes als nach dem Erwachsenenstrafrecht. Und insofern ist es auch ganz angemessen und richtig, dass es eine extra forensische Klinik für diese Altersgruppe gibt. Nämlich die Jugendlichen, die älter sind als 14 bis maximal 21 Jahre, können sie nach Jugendgerichtsgesetz verurteilt werden und können dann ihre Therapie noch machen, sodass in unserer Jugendforensik hier Patienten sind, die eben in der Altersgruppe sind. Sie können auch ein bisschen älter als 21 Jahre sein, weil sie ihre Therapie noch in der Jugendforensik machen können. Das fällt mir so ein dazu.
Ja, und inhaltlich kann man natürlich sagen, ist trägt das der Erfahrung Rechnung oder auch dem Stand der Wissenschaft, dass natürlich diese Phase der Adoleszenz, wo man erwachsen wird, eine besondere Entwicklungsphase ist, wo man auch offen ist für alle möglichen Einflüsse, die Entwicklung noch moderieren können. Und der Gedanke ist sicherlich hier auch ein bisschen eine Trennung von dem Erwachsenenvollzug, sowohl im Strafvollzug zu haben, als auch in der Psychiatrie, in den Maßregelvollzügen, um eben diese beschleunigten Chancen der Entwicklung zu nutzen und vielleicht auch von negativen Einflüssen potenziellen möglichst fernzuhalten. Also
gibt es dann in der Therapie auch einen besonderen Fokus auf diese Entwicklungsaufgaben, die da bei den Jugendlichen noch anstehen?
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich einerseits gibt es immer interne Schulungen und Fortbildungen, die natürlich so diese Entwicklungsphase des Heranwachsens besonders fokussieren. Alles, was damit zusammenhängt, Pubertät, auch welche Funktionen müssen vielleicht erst noch ausgebildet werden. Es gibt, also zumindest in unserer Jugendforensik ist das so, dass es den Ansatz gibt, die Station jetzt nicht nur psychotherapeutisch oder sozialtherapeutisch oder pädagogisch auszurichten, sondern eigentlich das ganze Umfeld als Lernfeld zu gestalten, um genau diese Heranwachsensbedingungen zu verbessern, in denen die jungen Menschen dann sind, die zu uns kommen, weil man in der Regel auch davon ausgehen kann, dass sie das im Vorfeld in der Regel nicht hatten, ne? Dass also die Sozialisationsbedingungen erschwert waren, dass diverse Aspekte, die vielleicht für ein gesundes Aufwachsen, für eine gesunde Entwicklung da sein sollten, dass die nicht da waren. Und wir versuchen, genau diese Rahmenbedingungen zu geben, um den Patienten zu ermöglichen, genau diese Erfahrung nachzuholen, so gut es geht. Nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in einem gesamten Lernfeld, Lebensfeld. Die wohnen ja bei uns, ne? Monate, Jahre lang.
Das weiß man vielleicht gar nicht, ne? Dass die Patienten in der Forensik viele Jahre in der Regel Patienten sind und sich das gar nicht vergleichen lässt mit so einem normalen Krankenhausaufenthalt, ne? Sondern die sind wirklich jahrelang bei uns. Und das verändert auch den ganzen Anspruch an den Ablauf natürlich und an die Gestaltung der Therapie.
Und das heißt, da werden einfach auch Dinge angeboten, die im Grunde die Jugendlichen wirklich unterstützen in diesem richtigen, also kann man sagen, es ist ein wirklicher Lebensabschnitt.
Ja, der auf da, jeden Fall. Ja. Das ist ein richtiger Lebensabschnitt und ist bezogen auf das junge Alter der Patienten, die zu uns kommen, sind ja ein paar Jahre Unterbringungszeit richtig viel. Und unser Ziel ist es natürlich, das kann man am Anfang noch nicht immer sagen, aber dass die Patienten, wenn sie uns dann irgendwann mal verlassen, auch zurückblicken können auf diese Zeit und die auch als etwas Wertvolles empfinden im Nachhinein und vielleicht sogar mit so einem Gedanken rausgehen, was für ein Glück, dass ich das hatte und das hat mich vielleicht auf richtige Wege gebracht oder von falschen weg. Und am besten kann man das zum Beispiel ablesen, wenn es gelingt, dass Patienten dann auch freiwillig gerne nochmal Kontakt aufnehmen zu uns, ne? Bei bestimmten Lebenspunkten, wie zum Beispiel ein eigenes Kind zu bekommen oder berufstätig zu werden. Und das geschieht durchaus. Nicht immer natürlich, aber wenn sowas passiert, freut uns das sehr.
Das heißt, vorsichtig formuliert, kann so ein Aufenthalt auch eine Chance sein?
Das sollte es sein. Das sollte ein lebensveränderndes Ereignis sein. Ne? Diese Chance zur Nachschulung und Nachbesserung und Nachentwicklung. Gibt jetzt viele Worte, wo man dieses Nach davor setzen könnte. Es ist auch ein Nachbeeltern, was wir da machen. Es ist auch Psychotherapie natürlich. Es ist ganz viel Grenzsetzung, die am Anfang gefehlt hat. Und es ist auch eine Riesenchance, weil wir eigentlich den ganzen Tagesablauf gestalten können. Eben nicht nur eine Therapiesitzung, wie das vielleicht wäre, wenn man ambulant arbeitet oder für eine kurze Zeit mal stationär ist. Wir versuchen wirklich, das ganze Lebensfeld zu gestalten.
Das merkt man auch an allen möglichen Stellen im Tagesablauf der Patienten, ne? Wo das so ganz normal losgeht mit Aufstehen und Frühstücken und dann geht's los mit in die Schule gehen. Bei vielen Patienten, die die Chance bekommen, ihre Schulabschlüsse hier nachzuholen, mit Mittagessen kochen, gemeinsam am Tisch sitzen und essen und dann natürlich das ganze Thema Therapie, Gruppentherapie, Einzeltherapie bis hin in den Abend, wo es dann darum geht, Abendangebote nennen wir das, ne? Also eine Beschäftigung zu finden, was man abends eigentlich machen kann, sinnvollerweise. Das ist für unsere Patienten oft ein großes Problem, da überhaupt was zu finden, womit man sich beschäftigen kann und was man gut miteinander machen kann. Und bis es dann eben in die Nacht geht und der nächste Tag dann wieder beginnt, ne? Und der ist schon sehr durchstrukturiert vom Tagesprogramm. Wir sagen ja auch immer, wir wollen gerne, dass die Patienten so wie normale Menschen, die zur Arbeit gehen, ihre 8 Stunden am Tag auch beschäftigt sind, ne? Mit therapeutischen oder ausbildungsmäßigen oder Selbstversorgungsthemen.
Und danach sogar auch noch, weil wir ja diesen Freizeitbereich auch im Prinzip noch mit abdecken müssen, ne? Wenn wir das nicht tun, dann entsteht viel Langeweile und Leere, weil die Patienten ja dann nicht die Station verlassen können, also nicht dauerhaft, ne? So wie man nach der Arbeit vielleicht ins Fitnessstudio geht oder seine Familie hat oder sonst irgendwelche Dinge macht. Das müssten wir eigentlich anbieten erstmal, solange die Lockerungen noch nicht so da sind, dass die Patienten tatsächlich das Haus verlassen können.
Das heißt, das ist auch eine große Verantwortung, die Sie da haben, eigentlich das komplette Leben oder den gesamten Tag zu gestalten? Was sind denn so die größten Herausforderungen, aber auch Erfolge Ihrer täglichen Arbeit?
Naja, Herausforderung, glaube ich, ist natürlich, dass die Menschen, die zu uns kommen, ja wirklich, wenn sie so jung sind, als Voraussetzung, überhaupt in den Maßregelvollzug zu kommen, gravierende Straftaten begangen haben müssen. Und das hat auch natürlich im Jugendrecht in der Regel einen gewissen Vorlauf, außer das Delikt ist so dramatisch, dass es reicht, es einmal zu begehen, wie zum Beispiel ein Tötungsdelikt. Ne? Mhm.
Vorlauf heißt, es ist einfach schon öfter etwas vorgefallen.
Viele Dinge schiefgegangen sind. Ne? Oft ist das so, dass so klassischerweise schon die Jugendhilfe ganz früh involviert war, dass die Familien große Probleme hatten, wenn es überhaupt eine gab, oder die alleinerziehenden Mütter in der Regel, dass früher Kontakt zu Kriminalität da war. Also dass die Patienten, die zu uns kommen, die müssen ja eine Schuldminderung festgestellt, also worden sein bei Gerichten, Schuldminderung oder eine Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung. Und das ist das eine Thema, was man überhaupt braucht, um in die Forensik zu kommen. Und das andere ist diese ganze Straffälligkeit, die auch einen Vorlauf hat in der Regel. Und mit diesen Belastungen kommen die Menschen. Das ist erstmal die Anfangsvoraussetzung. Mhm. Und dass wir den Auftrag haben, mit der jeweiligen Person das Ganze auf einen guten Weg zu bringen in 3-4 Jahren. Das ist so die Perspektive, kann man sagen, im Durchschnitt. Es gibt natürlich auch Ausreißer nach oben und unten. Aber das ist eine große Herausforderung. Und dazu kommt, dass manchmal auch die Motivation am Anfang gar nicht da ist, dass der junge Mensch, wer hat schon als in dem Alter überhaupt eine Idee von Therapie und von Persönlichkeitsentwicklung? Ja? Das muss man erstmal stiften, diese Ideen, und auch die Motivation, sich auf sowas einzulassen als Fremduntergebrachter. Das ist ja durch einen Gerichtsbeschluss entstanden und nicht aufgrund freiwilliger Erkenntnis, ich muss in der Therapie machen. Mhm. Und das ist alles so ein Konglomerat an Herausforderungen, ja, die sind schon erstaunlich.
Ja, und die Herausforderung, sich dann diesen Patienten immer wieder zuzuwenden über diese ganze Zeit, die ja Jahre sind, ne? Und in denen man natürlich auch vieles erlebt an Schwierigkeiten, die sich dann da ergeben, an Rückschritten, die Patienten machen. Wir erleben auch, belogen zu werden oder ausgenutzt zu werden, ja, oder all das natürlich, und dann trotzdem es zu schaffen, immer wieder zugewandt zu bleiben und immer wieder Chancen einzuräumen und immer auch zu glauben, auch die Hoffnung nicht zu verlieren in die Entwicklungsmöglichkeiten der Patienten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man in der Jugendforensik arbeiten will, dass man es irgendwie schafft, die Hoffnung und die Zuversicht in die Entwicklungsmöglichkeiten der Patienten zu bewahren. Und das ist aber auch, wenn es um Erfolge geht, erleben wir das ja auch, dass es klappt, ne? Hm. Und dass sich die jungen Menschen entwickeln und dass die diese zweite Chance wirklich nutzen und ausgestattet mit im besten Fall einen Schulabschluss und mit guten Erkenntnissen über sich selbst und neuen Fähigkeiten, sich in Konflikten und Krisensituationen zu verhalten, mit dieser Fähigkeit ausgestattet, dann irgendwann wieder in die Gesellschaft zurückkehren. Mhm. Und das gelingt oft, ja, und das ist schön.
Welche Therapiemöglichkeiten haben Sie denn? Sie haben gerade gesagt, zweite Chance und auch Schulabschluss. Das heißt, man kann dort auch einfach den Schulabschluss nachholen, beziehungsweise geht weiter zur Schule und kann eben von Therapieangeboten profitieren.
Ja, also wir haben einen ganz großen oder bunten Mix an Methoden. Das ist gar nicht festgelegt. Wir nutzen alles, was wir irgendwie zur Verfügung bekommen. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, was wir für Qualifikationen gerade im Team haben. Es ist wirklich so ein multiprofessionelles Team aus Therapeutinnen, Ärzten, Ergotherapeuten, Arbeitstherapeuten, Krankenpflege, Heilerziehungspflege, Erzieher, Lehrer, Sporttherapeuten. Arbeitspädagogik, also wirklich, wir versuchen das auch ständig so ein bisschen zu verändern und zu erweitern. Und wir kooperieren auch mit anderen Einrichtungen, zum Beispiel im Schulbereich mit der Volkshochschule hier am Ort, und bieten in der Einrichtung bei uns einen Realschulkurs und einen Hauptschulkurs an, schon seit Jahren. Mhm. Haben aber auch eine eigene Förderlehrerin, ne, die sozusagen den Bereich davor abdeckt, also die Patienten erstmal wieder schulfähig zu machen, weil zum Teil die Abbrüche in der Schulzeit sehr früh stattgefunden haben, ne? Und dann auch erstmal wieder ein bisschen nachgearbeitet werden muss, bis man überhaupt auf das Niveau kommt, einen Hauptschulkurs in einem Jahr absolvieren zu können.
Wir haben wirklich, glaube ich, für so ein Krankenhaus letztendlich eine sehr breite Palette von Berufsgruppen, die hier arbeiten, ne? Die auch ungewöhnlich erstmal für so ein Krankenhaus ist, ne? Wir haben auch noch eine Hauswirtschafterin, die ganz wichtig sind und die eben dieses ganze Thema Selbstversorgung begleiten und die Patienten anleiten, einzukaufen, mit Geld umzugehen, Essen zu kochen und so weiter. Und auch eine Rehabilitationspädagogin haben wir seit neuestem, einen Medienpädagogen werden wir einstellen. Also wirklich eine ganz bunte Mischung verschiedener Fachlichkeiten.
Und Sie haben schon das Stichwort Motivation genannt, die ist am Anfang vielleicht nicht ganz so hoch manchmal. Was machen Sie dafür, damit Sie die so ein bisschen hochkriegen?
Gibt es ganz unterschiedliche Zugänge wiederum. Ne? Das eine ist, was natürlich funktioniert, ist Beziehung. Das ist ja auch so ein allgemeiner Satz, aber der gilt wirklich. Also dass über die konkrete Beziehungsaufnahme zu den Patienten natürlich möglich ist, vielleicht rauszubekommen, was hat bis jetzt gefehlt, was hat sie gehindert, anderen Weg einzuschlagen. Also dieses persönliche Gespräch, die persönlichen Kontakte ist ganz wichtig. Was auch wichtig ist, ist sicherlich gemeinsam sowas wie Realitätschecks zu machen, also zu schauen, auf welchem Weg befindet sich da jemand eigentlich. Und wenn da nichts passiert, wir nicht intervenieren, aber auch der Patient sich darauf gar nicht einlassen möchte, was er immer tun kann, kann ja Therapie nicht wirklich erzwingen, sondern da muss immer die Bereitschaft da sein, ja, in welche Richtung geht das Leben dann weiter? Und das möglichst klar zu besprechen und auch demjenigen die Möglichkeit zu geben, in der Zeit, die er vielleicht braucht, da ein wirklich realistisches Szenario zu entwickeln. Und das Ergebnis ist ja dann unserer Erfahrung nach natürlich in der Regel, dass die Erkenntnis wächst, da muss was passieren. Denn die Aussicht, langfristig sich vielleicht in so einem Drehkreis zu befinden aus Straffälligkeit und Unterbringung und Fremdbestimmung, ist natürlich nicht attraktiv. Vor allen Dingen auch nicht in dieser Altersgruppe, wo man eigentlich selbstständig werden möchte, ne? Autonom werden möchte, Träume hat und den Patienten dazu gewinnen, das zu erkennen, das ist oft gar nicht so schwierig. Mhm.
Wir haben so einen Leitsatz, den wir den Patienten auch oft sagen, der heißt, handle in eigener Freiheit richtig. Und wir betonen immer wieder von Anfang an, dass es darum geht, die Freiheit wieder zu gewinnen und sich in dieser auch richtig bewegen zu können. Und wir reden ganz viel über diese Worte, was das bedeutet, auch an konkreten Beispielen mit den Patienten. Wir haben so eine Stationsrunde, da werden die Ereignisse thematisiert, die auf der Station stattfinden. Und es geht immer um die Frage, was wäre denn richtig gewesen oder was richtig, was gemacht worden ist. Und darüber diskutieren wir sehr viel mit den Patienten. Und die Patienten können, glaube ich, auch gut so eigene Fortschritte erleben, ne? In ihrer Möglichkeit, sich auszudrücken, in ihren Möglichkeiten mitzubestimmen auf der Station, die sehr groß sind für unsere Patienten. Die dürfen sehr viele Entscheidungen selber abwägen und mitgestalten und mitbestimmen, wie Dinge laufen sollen. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, dieses Verantwortung zu übernehmen, auch zu trainieren, ganz konkret und auch für uns sichtbar, da eine Entwicklung zu machen im Laufe dieser Therapie, die sie da haben und der Zeit.
Und zu diesem Leitsatz kann man vielleicht noch sagen, dass es uns dabei sehr wichtig ist, dass die Patienten vor allen Dingen Kompetenzen entwickeln, zu beurteilen, was aus ihrer Sicht richtig ist oder was angemessen wäre. Und das verändert sich im Laufe der Zeit auch, ne? Abhängig von der Zusammensetzung der Patientengemeinschaft, abhängig von den situativen Gegebenheiten. Es geht uns nicht darum, ein Regelwerk zu entwickeln oder die Patienten darauf zu trimmen, sich an bestimmten festgeschriebenen Regeln zu orientieren und das beizubehalten. Dahinter könnte man sich ja auch verstecken. Sondern es geht uns eigentlich darum, dass das immer alles im Fluss ist. Es gibt natürlich so ein paar Grundgesetze sozusagen, die wir auch so festlegen oder sagen, das sind die Werte, auf denen wir stehen und die zur Orientierung dienen. Alles andere fast ist aber verhandelbar, solange es jetzt nicht irgendwelche Sicherheitskriterien verletzt. Und wir möchten genau diese Kompetenz der Patienten schulen, ne? Und ihnen damit aber auch ein Wirksamkeitserlebnis vermitteln, dass wenn sie sich argumentativ durchdacht engagieren, dass sie dann auch Einfluss haben und auch Dinge ändern können, auch Regeln wieder ändern können. Dass das nicht erstarrt.
Das heißt, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten für Betroffene, sich da eigentlich selbst einzubringen. Ja. Ist eigentlich dem Bild, was vielleicht die Allgemeinheit von einer forensischen Psychiatrie hat, eigentlich entgegengesetzt, dass da doch so viel Freiheit besteht in der Selbstgestaltung und auch, wie man eigentlich handeln möchte und dass der Fokus vielleicht auch so ein bisschen auf Persönlichkeitsentwicklung und Reifung liegt? Oder ist das schon wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Nee, das kann man auf jeden Fall so sagen, ne? Dass es darum geht, so eine Station auch zu gestalten als so ein soziales Lernfeld letztendlich, ne? In dem man diese ganzen Fertigkeiten, die man auch als normaler Jugendlicher und Heranwachsender bewältigen muss, da so ein begleitetes Setting zu schaffen, in dem man das eben auch machen kann und all diese Fertigkeiten, die zum Erwachsenenleben dann dazugehören, auch erwerben kann. Ich denke gerade drüber nach, ob unsere Patienten auch sagen würden, dass sie viel mitbestimmen dürfen, aber ich glaube schon, die würden das auch sagen.
Das glaube ich auch. Also natürlich kann man sich immer noch mehr wünschen, aber ich glaube, die würden das schon sagen und die wertschätzen das durchaus auch, ja. Und es ist natürlich so, dass wenn Sie sagen, was die Bevölkerung oder was in der Allgemeinheit so bekannt ist über Forensik, ich glaube, das ist ja durchaus auch sehr wenig. Ne? Wenn es ist mir oft so gegangen, wenn ich dann erzählt habe, wo ich eigentlich arbeite, dass erstmal so ein bisschen Erschrecken oder Erstaunen kommt und dann vielleicht auch viele Ideen, was da wohl stattfinden könnte in der Forensik oder wie es da aussieht oder wie gefährlich es ist. Und das ist ja unsere Erfahrung tatsächlich nicht. Ne? Aber das ist schwer zu vermitteln. Es gibt ja jetzt in dem Sinne auch keine wirklich progressive Öffentlichkeitsarbeit, ne, der forensischen Kliniken, sondern das passiert ja eher so ein bisschen im Stillen. Aber wir versuchen natürlich, die Menschen wieder mit Freiheiten auszustatten und die Kräfte zu stärken, also die sozialen Kompetenzen, ne, aufzubauen, die sie brauchen, um ihr Leben zu gestalten, weil wir denken, dass das auch der beste Schutz vor Rückfälligkeit in Kriminalität ist, weil jemand, der sich helfen kann und der Ideen entwickeln kann, wie er an Ziele kommt auf kreative oder legale Weise, der hat es nicht so nötig, illegale oder gewalttätige Wege zu gehen. Das ist der einfache Zusammenhang. Und unsere Erfahrung ist auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, in der Regel gerne sich richtig verhalten möchten. Das ist jetzt nicht so mal ein bisschen provokativ gesagt, dass das böse Menschen wären, ne? Sondern in der Regel sind es Menschen, die aufgrund von nachvollziehbaren Hemmnissen sich gar nicht gut entfalten konnten. Und wenn man ihnen dabei hilft, ist die Bereitschaft groß, dass sie das annehmen wollen. Weil sie eigentlich auch fast alle relativ bürgerliche Träume haben. Mhm. Also eine Arbeit, eine Familie, am besten mal eine eigene Wohnung, vielleicht mal ein Auto in den Urlaub fahren. Das sind so die Wünsche, die uns ständig gesagt werden.
Bei der Frage, ne?
Was möchtest du erreichen?
Was ist das Ziel? Ja. Dann sind das so ganz bürgerliche Vorstellungen letztendlich, die die Patienten da formulieren.
Und Sie sagen nachvollziehbar eben, weil die Ausgangsbedingungen vielleicht eben doch nicht ganz so rosig waren. Sie sind nicht weich gefallen, haben vielleicht schon eine schwierigere Kindheit und Jugend hinter sich.
Ja.
Da wäre meine Frage, wie werden denn die Familien oder das Umfeld mit einbezogen, falls die Betroffenen dann auch wieder zurückkommen in dieses Umfeld?
Ja, da gibt es natürlich Unterschiede, aus was für Familien unsere Patienten kommen. Und es gibt auch den Unterschied, ob sie minderjährig sind und es also sorgeberechtigte Eltern gibt oder überhaupt Familien, die sich interessieren. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten für Eltern oder Angehörige allgemein, Kontakt zu den Patienten zu haben. Und das pflegen wir auch sehr. Also es gibt die Möglichkeit, zu Besuch zu kommen, fast jeden Tag und am Wochenende auch länger. Wir machen Angehörigenarbeit, wir machen sowas wie Angehörigentage, wo wir alle Angehörigen gleichzeitig einladen und informieren über irgendwelche Besonderheiten auf der Station. Es gibt Familiengespräche mit einzelnen Eltern zum Beispiel und ihrem Kind oder mit, es gibt ja nun auch junge Erwachsene, die Freundinnen oder Partnerinnen oder auch Partner haben, die wir auch einbeziehen in den Verlauf der Therapie. Ich würde sagen, da machen wir schon eine ganze Menge.
Ja, es gibt auch begleitete Heimfahrten zu den Elternhäusern, wenn das geht oder gewünscht ist, ne? Von beiden Seiten. Es gibt manchmal auch Patienten, wenn sie dann erwachsen sind, die das eher reduzieren möchten oder gar nicht mehr so viel Kontakt haben. Wir versuchen uns auf alles einzustellen, aber nach Möglichkeit mit den Sorgeberechtigten zusammenzuarbeiten, ne? Wenn uns das als sinnvoll erscheint. Manchmal ist es, also das sind allerdings auch eher seltene Fälle, manchmal erscheint es uns tatsächlich auch als nicht sinnvoll, aber die Entscheidung letzten Endes muss natürlich auch der Patient selbst treffen, ne? Wir reden niemandem diese Kontakte aus.
Wir haben aber nicht grundsätzlich die Vorstellung, dass die Patienten nach der Zeit bei uns in ihr Elternhaus zurückkehren, das ist eher nicht so, sondern dann sind sie ja auch wirklich junge Erwachsene und befinden sich auch sozusagen physiologischer normalerweise an der Stelle, an der man sein Elternhaus verlässt. Ne? Das heißt, in der Regel entlassen wir unsere Patienten dann in eigene Wohnsituationen. ganz wenige, die zu, ja, nach Hause zurückgegangen ist. Eine große Ausnahme. Ist eine große Ausnahme, ja.
Stichwort Entlassung. Wie wird denn sowas entschieden? Also erstmal, was bedeutet überhaupt Therapieerfolg und wann entscheidet man dann über die Lockerung oder die Entlassung?
Also Therapieerfolg würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, der entscheidet sich ganz ja, im Verlauf und vor allen Dingen am Ende in der Legalbewährung. Ne? Also in der Frage, wie gut bewährt sich der Mensch in neuen herausfordernden Situationen, die er vorher nicht bewältigen konnte. Das können ja ganz viele verschiedene Dinge sein. Am Ende zählt für uns natürlich, dass es keine neuen Straftaten gibt. Das ist das Hauptbehandlungsziel, was wir haben. Ne? Und alle Funktionen, die dazu beitragen können, aufzubauen und zu stärken und die Risiken möglichst zu vermindern. Und das überprüfen wir während der Unterbringung die ganze Zeit, indem wir bestimmte Freiheitsgrade versuchen, stückchenweise zurückzugeben, so früh das geht. Und schauen, ob der Patient damit schon vernünftig umgehen kann. Und wenn das der Fall ist, dann lassen wir es so und erweitern es schrittweise in gewissen Zeitintervallen. Das sind sogenannte Lockerungen. Am Anfang hat man ja gar keine Lockerung, ist in Unfreiheit und ist vollständig stationär untergebracht, wie im Gefängnis auch. Und wir gehen dann in so einem gestuften System mit Lockerungen wieder in die Freiheit, ganz langsam. Zum Beispiel am Anfang hat man einen Begleiteten, eine Ausführung hier ins Krankenhausgelände, ne, innerhalb der Grenzen und erwartet dann, dass sich die Person daran hält, dann nicht plötzlich sich losmacht und wegrennt. Ganz selten passiert das mal, aber wirklich ganz selten. Und wenn das vernünftig geklappt hat, dann kann man das auf eine Gruppe erweitern, dann geht man in der Gruppe raus und später geht man dann auch außerhalb des Geländes raus und irgendwann auch alleine. Und das ist so der Behandlungserfolg, den man im Alltag schon sehen kann und natürlich auch auf der Station. Wie ist das Sozialverhalten, wie ist das Konfliktverhalten, wie ist die Frustrationstoleranz? Ne? Wir haben ja wirklich so eine 24-Stunden-Situation im Prinzip, 7 Tage die Woche, 365 Tage. Ist auch anstrengend, auch für die Patienten ständig im Fokus und in der Beobachtung zu sein. Und deswegen kriegen wir natürlich auch sehr viel mit. Ne? Nicht alles, wir entdecken vielleicht auch nicht jeden Drogenrückfall sofort. Nach einer Weile entdecken wir ihn natürlich schon, weil sich das ja auch im veränderten Verhalten ausdrückt. Ja, und am Ende ist der Erfolg, ob es gelingt, jemanden wieder in Freiheit zu entlassen, dass der Fuß fassen kann, ne, in diese Strukturen hineinkommt. Da wird er ja noch weiter begleitet, ne, in so einer Übergangszeit durch die Institutsambulanz nach der Entlassung, die forensische und Bewährungshilfe. Und unser Ziel wäre es dann natürlich, dass wir hoffen, dass das auch langfristig funktioniert.
Und diese Lockerungsschritte, die werden entschieden in einem mehrstufigen Verfahren. Der Patient stellt einen Lockerungsantrag, dann muss er mit seiner Bezugspflegekraft darüber sprechen und mit seinem Therapeuten darüber sprechen. Dann muss er den Antrag in einer Stationsrunde in der Öffentlichkeit der Jugendforensik vorstellen und begründen. Dann muss er sich anhören, was seine Mitpatienten dazu denken. Dann kommt es in die Lockerungskonferenz, die entscheidet dann, ob dieser Lockerung zugestimmt wird. Und wenn die Lockerungskonferenz zugestimmt hat, dann wird ein Lockerungsantrag formuliert und an die Strafvollstreckung im Amtsgericht Westerstede geschickt und dort beurteilt. Und von dort gibt es dann eine Zustimmung oder Ablehnung zu unserem Lockerungsantrag, den der Patient gestellt hat, den wir dann schon in diesem mehrstufigen Verfahren befürwortet haben und dann gibt es eine Genehmigung und dann wird die Lockerung gewährt. Und an manchen Stellen dieses Lockerungsverlaufes gibt es auch noch externe Personen, die externe gutachterliche Personen, die noch diesen Fall mitbeurteilen. Bei besonders schwerwiegenden Straftaten ist das so. Oder auch bei Lockerungen, bei denen es darum geht, das erste Mal eigenverantwortlich unterwegs zu sein. Dann werden also auch noch externe Sachverständige dazu gefragt. Und insofern ist es schon auch ein langes Verfahren. Ne? Das dauert dann mal schnell einige Wochen von der Antragstellung bis hin zur Genehmigung eines solchen Lockerungsantrages.
Das heißt, da sind ganz, ganz viele Leute involviert.
Ja.
Und am Ende trifft aber die Entscheidung wer?
Am Ende trifft die Entscheidung die Vollzugsleitung. Ne? Und im Fall der Jugendforensik ist das sehr wild. Im Fall der Erwachsenenforensik bin ich das.
Und im Gericht ist es dann Richterin oder Richter?
Richterin. Genau, eine Jugendrichterin. Ja. Mhm. Und die involviert auch die Staatsanwaltschaft noch in der Regel. Ne? Die wird auch noch gehört. in dem Verfahren. Also es kann an vielen Stellen auch abgebremst oder scheitern. Und es ist so ein gestuftes Verfahren, ne? Ein Schritt nach dem anderen. Also. Und es dauert zum Teil an manchen Stellen sogar monatelang, bis es wirklich genehmigt ist. Es fordert dann auch viel Geduld von den Patienten. Ne?
Die Staatsanwaltschaft kennt unsere Patienten häufig gut, auch aus anderen Verfahren, die gar nicht zu der Unterbringung direkt geführt haben. Deshalb ist es, haben die häufig noch mal eine andere Information über die Vorgeschichte, die juristische Vorgeschichte der Patienten. Deshalb werden die auch immer noch einbezogen und können dazu Stellung nehmen.
Und es ist so, das kann man vielleicht auch sagen, bei den Lockerungen, das ist ja immer so ein heikles Thema. Ne? Es ist so, dass wir damit viel arbeiten und auch relativ frühzeitig anfangen, erstmal mit diesen begleiteten Ausführungen. Und dass aber auch viele Patienten, die wir haben, alleine das Gelände verlassen dürfen. Ne? Oder vielleicht schon arbeiten gehen. Und das fällt dann gar nicht auf in der Öffentlichkeit. Und wir erproben diese Lockerung über einen langen Zeitraum. Und die Patienten wissen natürlich auch, dass da auch ein Risiko ist, dass sie sich an Regeln zu halten haben. Wenn das nicht der Fall ist, kann diese Lockerung auch ganz schnell zurückgenommen werden. Das passiert dann auch. Viel schneller, als sie vorher genehmigt wird. Das dauert viel länger. Und wir haben die Erfahrung, wenn man das hochrechnet, ich habe jetzt keine Statistik parat, aber wir machen im Jahr Tausende von Lockerungserprobungen. Mhm. Also mit der Anzahl der Patienten, und viele Patienten dürfen die Lockerung täglich nutzen, manche zweimal am Tag. Und es passieren im Vergleich zu diesen Tausenden von Lockerungserprobungen wirklich nur wenige Lockerungsmissbräuche. Das ist schon ein System, was sehr gut funktioniert. Und was sehr gut dazu geeignet ist, diese Freiheit schrittweise zurückzugeben und auch damit die Verantwortung zu vermitteln, die da dran hängt.
Und das sind dann quasi die zwei Pole. Also einmal, wenn man den Betroffenen Schritt für Schritt, wie Sie sagen, die Freiheit zurückgeben, eben unter einem ziemlich aufwendigen Prozess eigentlich der Beurteilung, und auf der anderen, wenn man die Gesellschaft schützen.
Ja.
Und am Ende steht dann eigentlich eben diese Prognose, ob Betroffene rückfällig werden oder nicht.
Genau.
Die ganze Zeit eigentlich. Ne? Also die Prognose müssen wir schon die ganze Zeit auch machen, auch bei Lockerungsentscheidungen, weil das Risiko, könnte die Lockerung missbraucht werden und was könnte schlimmstenfalls passieren, das müssen wir natürlich immer mitbedenken. Aber am Ende steht das vor allen Dingen, ja.
Dazu verwenden wir dann so Prognoseinstrumente, die es gibt. Ne? Das sind letztendlich Auflistungen von relevanten Faktoren, die sich erwiesen haben, als prognostisch relevant für die Beurteilung von Rückfälligkeit. Mit diesen Prognoseinstrumenten gehen wir dann relativ viel um. Und das stimmt, wir haben diesen Doppelauftrag, ne, zwischen Besserung und Sicherung. Ne. Wir haben auch den Auftrag der Gesellschaft, natürlich diese zu beschützen vor der Gefährlichkeit unserer Patienten. Und das nehmen wir auch sehr ernst, ne, indem wir das sehr genau abwägen in diesem langen Verfahren, wenn wir über Lockerungen entscheiden.
Wobei aber auch da zu sagen ist, der beste Schutz langfristig der Bevölkerung ist natürlich, dass es gelingt, diese Menschen zu verändern oder sie dafür zu gewinnen, dass sie sich selbst verändern, so müsste man es vielleicht sogar sagen, weil die sind so jung, dass die Alternative, sie dauerhaft unterzubringen, die gibt es gar nicht. Ne? Also diese extreme Idee, die man ja vielleicht haben könnte oder die mal damals Schröder formuliert hat, wegschließen für immer, die funktioniert nicht wirklich. Deswegen ist das auch eine Win-Win-Möglichkeit. Wir können die Gesellschaft schützen, indem wir diese Menschen so gut wie es geht vorbereiten und entwickeln und therapieren, dass sie wieder selber leben, in Freiheit leben können, weil eine dauerhafte Unterbringung nicht möglich ist.
Und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert für die Betroffenen. Ja. Wenn Sie das jetzt selbst gestalten könnten in der forensischen Psychiatrie, was könnte man da verbessern? Also jetzt vielleicht gar nicht speziell Ihre Einrichtung generell in diesem Land.
Ja, es gibt schon viele Vorurteile, ja, ne? Gegenüber unseren Patienten. Ne? Das ist sehr schwer, über Forensik zu kommunizieren in diesem Spannungsfeld, den betroffenen Patienten, die unterstützen und helfen zu wollen und sie durch Therapie zu befähigen, selbstständiger oder in eigener Freiheit wieder richtig handeln zu können. Das ist auf der einen Seite das Thema, und das andere Thema ist natürlich, dass es sehr viele moralische Einstellungen gibt in der Gesellschaft darüber, was solchen Patienten, die Straftaten begangen haben, zusteht, ne, was man ihnen gönnen kann, auch an Rückkehr in die Gesellschaft überhaupt. Darüber kann man ganz lange sprechen und da kann man, glaube ich, auch die verschiedenen Positionen, die es dazu gibt, ganz gut erstmal nachvollziehen. Das sind alles Patienten, die Straftaten begangen haben, zum Teil erhebliche Straftaten begangen haben oder eigentlich alle mittlerweile erhebliche Straftaten begangen haben. Und man kann es sich auch leicht machen und sagen, damit will man sich eigentlich gar nicht weiter beschäftigen. Die müssen bestraft werden oder die Gesellschaft muss geschützt werden, Ende. Ja, und das gibt es eben auch. Und dieses Spannungsfeld, das gibt es die ganze Zeit. Und in dem sind wir auch die ganze Zeit unterwegs, das zu überlegen. Ne? Was ist das Richtige? Wie kann man das beeinflussen? Auch die Bereitschaft der Gesellschaft, diese Patienten wieder aufzunehmen und diese Resozialisierung überhaupt zu ermöglichen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Diese Bereitschaft, das ist natürlich schwer, wenn man jetzt die Gesellschaft adressiert. Wen meint man da eigentlich? Aber sich damit auseinanderzusetzen, dass das natürlich auch alles Menschen aus der Gesellschaft sind, die bei uns untergebracht werden. Die fallen auf den ersten Blick überhaupt nicht auf. Wenn man mit denen draußen unterwegs wäre, würde niemand sehen, ach, das ist ein Forensiker. Ne? Natürlich nicht. Und sich da klar zu werden, dass die Menschen wieder integriert werden sollten und dass man ihnen Chancen gibt, das ist ganz wichtig. Und vielleicht nicht so eine Mystik aufzubauen, dass diese Menschen, die bei uns untergebracht sind, jetzt die ganz besonders gefährlichen sind. Ne? Die sind natürlich gefährlich, sie müssen ein gewisses Maß an Gefährlichkeit haben, überhaupt untergebracht werden zu können. Aber in der Gesellschaft sind auch ganz viele andere gefährliche Menschen unterwegs. Und ich glaube, es ist viel zu einfach, wenn man da die Augen vor zumacht und denkt, es ist damit getan, denen man habhaft wird, die möglichst lange unterzubringen. Das ist ein Holzweg.
Mhm. Woher glauben Sie, kommt denn dieses große Sicherheitsbedürfnis und auch diese Stigmatisierung gegenüber Forensikern?
Das sind eben identifizierte, gescheiterte Menschen, ne, die nicht nur persönlich gescheitert sind, sondern die in ihrem Scheitern auch noch andere Menschen betroffen haben durch die Straftaten, die sie begangen haben. Und das sind eben, ist eine Personengruppe, über die man das sicher weiß. Ne? Und dann ist man ganz schnell an seinen eigenen Einstellungen zu diesem Thema, ne? Und es ist ganz schwer, auch für uns als Kollegen, das hinzukriegen, zwischen dem Täter und dem Menschen zu trennen. Ne? Und zu sagen, das eine ist die Straftat und die Täterschaft unserer Patienten. Und das andere ist aber auch, dass sie Menschen sind, so wie wir alle anderen auch, mit Möglichkeiten, sich zu verändern eben auch.
Ja, und ich glaube, es ist auch leichter, letzten Endes psychologisch leichter, dieses Übel zu adressieren an Personen, ne, und die da zu stigmatisieren, anstatt sich vielleicht mit den Bedingungsfaktoren auseinanderzusetzen und dann auch zu überlegen, was entwickelt sich in der Gesellschaft vielleicht nicht so günstig. Ne? Und da gibt es ja viele Ansätze. Es ist wieder schwierig, die Gesellschaft zu adressieren oder die Politik, aber viele Entwicklungen sind nicht günstig. Wir erleben das dann hinterher in der Analyse der Straftaten oder der Biografien, was möglicherweise mit dazu beigetragen haben könnte, dass sich jemand so schlecht entwickelt hat. Und die sind natürlich auch bekannt. Ne? Also frühe Schulabstinenz, das Versinken da irgendwie im Zimmer, das vollgestopft ist mit Elektronik. Ne? Tag-Nacht-Rhythmus umkehren, ganz viel am Computer spielen oder am Handy, früher Kontakt zu Drogen, zu schädlichen Peergroups. Und wenn das alles nicht gelingt, das zu unterbrechen, dann ist das manchmal so ein fatales Ende, wie wir das dann erleben. Ne? Und natürlich könnte man genauso gut sagen, die Gesellschaft müsste sich vielleicht mal überlegen, ob sie das weiterhin so laufen lässt oder ob es nicht an der einen oder anderen Stelle sinnvoll wäre, in eine andere Richtung zu gehen. Aber dann hat man sofort diese Debatte natürlich, dass Freiheitsrechte vielleicht wieder eingeschränkt werden müssten. Und ich glaube, dieses Dilemma oder diesen Dialog müsste man aber viel intensiver führen, anstatt das Thema eigentlich nur an diese Menschen zu adressieren und sagen, ja, die sind die Übeltäter. Und wenn wir die alle unter Kontrolle bringen und hinter Schloss und Riegel, ist das Thema erledigt. So einfach ist es eben nicht.
Also eigentlich ganz viele Dilemmata, mit denen Sie zu tun haben. Also Allgemeinaussagen sind da sehr schwierig, wie mir scheint. Besonders spannend, was Sie jetzt gerade nochmal gesagt haben, dass die Gesellschaft natürlich auch eine gewisse Verantwortung trägt, vielleicht vorzubeugen, und dass es überhaupt so weit kommt und Jugendliche an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, um dann irgendwie mit dem Finger auf sie zu zeigen. Und das ist doch wesentlich komplexer. Und gab es da in den vergangenen Jahren Entwicklungen in Sachen Straftaten, Alter oder Belegung der forensischen Psychiatrie, die Sie miterlebt haben?
Statistisch wahrscheinlich nicht. Ne? Ich würde sagen, wenn wir, also die Jugendforensik gibt es ja erst seit 2016 hier, also 8 Jahre. Und das ist also noch nicht so ein ganz langer Zeitraum, um so eine Frage beantworten zu können, ob wir schon eine Veränderung bemerkt haben. Wir haben immer wieder unterschiedliche Gruppendynamiken und unterschiedliche Patienten, die diese Gruppendynamik hervorrufen. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass es etwas Grundsätzliches gibt, was sich da verändert hat. Schon die Dinge, die vorhin schon genannt wurden, dass es eben nicht so einfach ist, wie man denkt. Ne? Es ist nicht so, dass die Jugendlichen alle aus katastrophalen familiären Verhältnissen kommen, sondern wir haben auch Patienten, die aus ganz geordneten Familienverhältnissen kommen und trotzdem letztendlich in die Kriminalität gekommen sind. Wir haben auch Patienten, wo wir den Eindruck haben, da gibt es auch Eltern, die sich eigentlich gekümmert haben und die sich sehr bemüht haben darum. Das sind nicht alles katastrophale Familiensituationen. Und das wäre auch zu einfach zu sagen, das ist es immer. Und das, da kann man ansetzen.
Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn es eine entsprechende psychische Störung genau. gibt. Ne? Da kann man dann manchmal, also wenn man eine Psychose entwickelt, kann man auch aus einer guten Familie kommen und dann trotzdem vielleicht in der akuten Krankheitsphase ein schreckliches Verbrechen begehen. Ne?
Oft würden wir uns wünschen, dass auf A einfach B folgt und es so, sich so einfach gestaltet. Aber wie Sie beschreiben, auch in der Entwicklung von psychischen Erkrankungen, es gibt so viele vielfältige Risikofaktoren. Und weil das ja eben auch genau dieser Schnittbereich ist zwischen eigentlich Strafrecht und Psychiatrie.
Auf jeden Fall sehr unterschiedliche Lebensgeschichten, mit denen wir zu tun haben.
Und das gerade dieses Feld der Jugendforensik ist ja wirklich auch klein. Ne? Also hier gibt es die Einrichtung jetzt seit 2016 und das ist die einzige in Niedersachsen. Und wir haben nur eigentlich 24 Belegplätze. Ne? Wir sind aber im Moment auch überbelegt, auch permanent, haben immer etwa 30 Patienten, haben noch so ein paar im Probewohnen, so heißt das. Dann sind die Patienten schon außerhalb der Einrichtung in der eigenen Wohnung und haben Kontakt zu uns intensiven, aber sind schon sehr in dieser Resozialisierungsphase. Ne? Und in ganz Deutschland gibt es auch nur 10 Einrichtungen außer uns und noch nicht mal 300 Plätze.
Und noch nicht mal jedes Bundesland hat eine Jugendforensik, ne? Sondern es gibt auch Bundesländer, die eben so eine Einrichtung gar nicht haben.
Und was passiert dann mit Jugendlichen?
Die werden dann in der Regel in der Forensik untergebracht mit Erwachsenen, was natürlich nicht wünschenswert ist, das kann man wirklich so sagen, ne? Mhm. Weil das überhaupt nicht den Entwicklungsbedarfen entspricht.
Teilweise warten sie auch auf Plätze zur Behandlung, zum Beispiel in der Jugendanstalt Hameln. Ne? Gibt's, muss man natürlich dann gewisse Fristen einhalten, das geht nur für eine gewisse Zeit. Und dann warten junge Menschen auf so einen Behandlungsplatz in der Psychiatrie, bei uns zum Beispiel.
Das ist eigentlich eine positive Entwicklung, dass es diese sehr spezialisierten Orte gibt, um eben den alterstypischen Entwicklungsaufgaben doch gerecht zu werden.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das sehen auch natürlich alle jugendforensischen Einrichtungen so, aber ich glaube auch für Erwachsenen forensische Einrichtungen ist es nicht gut, ganz wenige Jugendliche irgendwie integrieren zu müssen in den Ablauf der Station. Das ist nicht das Richtige.
Und das würde mich jetzt aber auch nochmal interessieren, wie sieht denn so ganz konkret der Alltag aus?
Naja, der Alltag, der fängt schon, es gibt so einen relativ straffen Plan, fängt natürlich mit dem Aufstehen morgens an und mit dem Frühstücken in Gruppen, in Kleingruppen. Das ist alles so ein bisschen wohngemeinschaftsmäßig organisiert, damit man sich auch als Patient relativ schnell in so einer kleinen Gruppe orientieren kann. Und dann gibt es jeden Morgen obligatorisch um 8 Uhr eine Morgenversammlung oder Morgenrunde auf beiden Stationen, die wir in der Jugendforensik haben. Das heißt, da erwarten wir dann auch, dass alle Patienten am Start sind und daran teilnehmen. Natürlich gibt es immer mal wieder Patienten, die das dann nicht schaffen, aber dann ist das eben schon mal ein Thema. Ne? Und dann geht es weiter mit Angeboten wie Schule, wie Ergotherapie, wie Einzelne Patienten haben dann die Verantwortung für das Kochen und Essen zu sorgen, für die Mittagszeit, für die Gruppe, in der sie sind. Ne? Selbstversorgung war eben schon mal gesagt worden. Also wir haben nicht dieses Versorgungssystem, das wollen wir jedenfalls relativ schnell da raus, dass die Patienten, wenn sie kommen, bekommen sie am Anfang dieses Tablettessen, was man kennt im Krankenhaus, und wir versuchen aber möglichst schnell mit ihnen da rauszukommen, dass sie das selbst organisieren. Ne? Sich selbst bekochen, aber natürlich auch die ganzen Dinge, die man auch privat kennt, die mit dem Thema Haushaltsführung zu tun haben, miteinander selber klären, weil das eigentlich eine reiche Quelle ist für Auseinandersetzungen. Ne? Geschmäcker und Vorlieben, und der eine räumt die Küche auf, der andere nicht. Und das ist ein gutes Trainingsgebiet für soziale Kompetenz, die damit zu tun haben. Und das kostet eben auch viel Zeit, aber das ist auch gut so, weil das ja gut investierte Zeit ist. Ne? Und wir versuchen eigentlich für jeden Patienten so einen individuellen Stundenplan zu entwickeln aus Gruppentherapien diverser Art, Einzelgesprächen mit Bezugspflege, mit den Therapeutinnen, aber eben auch diese Ausführungen in die Freiheit, ne? Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb und eben auch so tatsächlich häufige Feste. Weil auch das Feste feiern und das oft etwas ist, was die Patienten so gar nicht kennen. Also bestimmte Rituale einhalten, Termine im Blick behalten und dann eben die Vorbereitungen zu treffen, die da nötig sind, dann mitzuhelfen, dass das Ganze durchgeführt wird und auch es wieder nachzubereiten. Und das nicht abhängig von der eigenen Laune zu tun, sondern es zuverlässig zu tun, auch wenn man vielleicht gerade nicht gut geschlafen hat. Oder frustriert ist wegen einer Enttäuschung, zum Beispiel einer abgelehnten Lockerung. Das sind ja alles Fähigkeiten, die wir aufbauen wollen, dass es nicht so ad hoc und nur so spontan aus aller Menge heraus passiert. Und das kennen die Patienten oft gar nicht. Viele kennen auch nicht, dass sie selbst zum Beispiel gefeiert werden, wenn sie Geburtstag haben. Ne? Das ist ganz fremd und am Anfang auch fast ein bisschen unangenehm für Patienten, dass wir dann ein Geschenk haben, dass wir morgens singen, dass sie gefeiert werden. Dann gucken sie erstmal ein bisschen beschämt zur Seite, weil sie es vielleicht schon ewig nicht mehr gehabt haben. Und auch die ganzen Feste übers Jahr so, ne, die feiern wir immer, um eben diese Rituale wieder zu vermitteln. Und die Patienten, wenn die dann reden, wenn sie am Anfang erzählen, ja, ich habe am Wochenende viel gefeiert, dann heißt das ja eigentlich nicht, dass man wirklich feiert, sondern dass man irgendwo sitzt und konsumiert. Und wir versuchen ihnen wirklich das echte Feiern zu vermitteln. Mhm.
Also auch da die Struktur eigentlich wieder, ja. Nicht nur die Tagesstruktur, sondern auch die Jahresstruktur.
Ja.
Alles, was da irgendwie an Bedeutung dann wiederkehrt.
Ja, genau.
Mhm. Viele Patienten kennen das aus ihren Familien, dass Weihnachten gefeiert wird, aber das war's dann schon. Ne? Mhm. Also Geburtstag vielleicht auch noch, aber wir feiern viele andere Anlässe. Wir feiern auch einen Schulabschluss natürlich, und wir feiern auch, wenn die Schule beginnt, und wir denken uns eben auch fester aus, ne? Weil wir denken, dass man da so viel dran üben kann.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist etwas, was ich mir davor nie gedacht hätte, wenn man mich jetzt gefragt hätte, okay, was stellst du dir unter forensischer Jugendpsychiatrie vor, dass da eben viel gefeiert wird, und was eigentlich so die Lektionen des Feierns und des Festes sein können. Was wären Sie denn gerne noch gefragt worden?
Ach, wir können ganz lange darüber erzählen, glaube ich. Ne? Es gibt so viele Facetten von dem, was man berichten kann über den Alltag auf der Station. Und wir laden auch immer wieder mal interessierte Fachleute ein, zu kommen und in so einer Stationsrunde zum Beispiel dabei zu sein, ne? Und sich und dadurch dann so ein Gefühl zu bekommen darüber, wie wir arbeiten. Und das ist auch immer ganz schön, wenn wir Besuch haben, dass diese Besucher in der Regel ganz beeindruckt sind davon, wie wertschätzend und wohlmeinend die Patienten miteinander umgehen, wie gut die sich aussprechen lassen können, wie gut sie auch andere Meinungen gelten lassen können. Da kriegen wir oft die Rückmeldung, ne? Dass das sehr beeindruckend ist, wenn man das von außen sieht.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses schöne und offene Gespräch zu diesem zugegebenermaßen doch sehr heiklen Thema, über das nicht so gerne gesprochen wird in der Regel. Es ist so ein bisschen der dunkle Ort der Psychiatrie. Dunkel nicht deswegen, weil dort so finstere Dinge geschehen, sondern weil es eben unbeleuchtet bleibt. Und deswegen nochmal besonderen Dank an Sie, dass Sie hier gesprochen haben, ganz konkret über den klinischen Alltag. Wie sieht es eigentlich aus um 8 Uhr morgens? Warum gibt es so einen Ort? Wie sieht das Lockerungsprozedere aus und auch die Aussichten danach, und Besonders eindrücklich fand ich, dass es eben durchaus ein Ort sein kann, der auch eine zweite Chance ist für Betroffene, die vielleicht korrigierende Erfahrungen machen können mit dem Team, mit dem Behandlungsteam, aber auch mit Mitpatientinnen. Also in diesem Sinne noch einmal vielen Dank.
Ja, ebenfalls
vielen Dank
danke.
Auch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.